Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung heute. Wir werden uns heute beschäftigen mit dem ganzen Thema IT-Projektmanagement. Und so einige Planungsmethoden, Projektmanagement kennen Sie, glaube ich, schon aus dem Grundstudium. Wir wollen heute den Fokus legen auf das Management von IT-Projekten. Und da würde ich Sie einfach mal schon mal von vornherein mal so bitten, im Hinterkopf zu behalten, dass wenn Sie jetzt sich mal vorstellen, wie ja mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihre berufliche Praxis aussehen wird. Ich mache mal so eine grobe Schätzung, ja, dass bei den meisten so der Anteil der Projektarbeit bei 80-90% letztendlich liegen wird. Wenn Sie beispielsweise in so eine IT-Abteilung reingehen von so einem großen Konzern, jetzt nehmen wir mal an, das wäre die Lufthansa oder Deutsche Bank oder was auch immer, ja. Was machen Sie im Grunde genommen? Sie sind in Projekten drin. Ne? Also vielleicht mit der Implementierung einer neuen Version von so einem Standardsoftware-System, vielleicht im Rahmen von so einem Mergers and Acquisitions-Projekt, ja, wo Sie für die IT-Integration zuständig sind. Sie sind ständig in solchen Projekten drin. Oder natürlich erst recht, sage ich mal, wenn Sie später mal als in die Unternehmensberatung vielleicht reingehen, ja, da machen Sie eigentlich nicht viel anderes, als dass Sie die verschiedensten Projekte entsprechend managen oder ausführen. Ne? Also letztendlich ein ganz, ganz zentrales Thema für die berufliche Praxis. Genau. Starten wir hier mal zunächst mit einer Definition. Was ist ein Projekt? Ja, also Definitionen sind manchmal etwas tröge, ich gebe es ja zu. Also ein Projekt, wie heißt hier so schön, ist ein zeitlich, sachlich und räumlich begrenztes Vorhaben mit klar definierter Aufgaben und Zielstellung. Ja, gut, können wir sicherlich zustimmen. Es ist letztendlich ein zielgerichtetes, klar definiertes, zeitlich begrenztes, durch Größe, Bedeutung, Komplexität, Neuartigkeit, Einmaligkeit, Kosten und Risiko aus dem üblichen Geschehen herausragendes Vorhaben. Ich würde hier die Betonung gerne auf ein Wort setzen und das ist die Einmaligkeit. Da würde ich so eine gewisse Betonung sehen, wenn wir diesen Begriff schon definieren. Ein Projekt ist immer gekennzeichnet durch etwas Einmaliges. Also wenn Sie in einem Unternehmen, das ist ein kleines Projekt, vielleicht ein neues Datenbanksystem implementieren, dann ist es etwas Einmaliges. Oder wenn Sie irgendein Hochhausprojekt aufziehen beispielsweise, das ist auch was Einmaliges. Das machen Sie einmal und in dieser Form nicht wieder. Und das ist etwa jetzt ein klarer Unterschied zu dem Prozessbegriff. Also werden wir nächste und übernächste Woche behandeln. Das Thema Prozesse, Prozessmanagement, Business Process Reengineering. So ein Prozess, wenn wir uns den anschauen, das ist sozusagen etwas immer Wiederkehrendes. Ja. Also diese Begriffe Projekt und Prozess, die haben so einen gemeinsamen Nenner, so in dem Sinne, dass es so eine Art Ablauf ist, ja. Und wir haben einen Anfang und wir haben ein Ende, ja. Die scharfe Abtrennung würde ich sehen in Bezug auf die Einmaligkeit. Ja, also wenn Sie einen Prozess haben wie eine Kreditwürdigkeitsprüfung in der Bank, ja, dann ist es etwas, was repetitiv immer wieder kommt. Oder ein Prozess wie ein Auftragsdurchlauf. Durch ein Unternehmen, Rechnungsschreibung, Prozesse, die immer wiederkehren, im Gegensatz dazu Projekte entsprechend gekennzeichnet durch ein einmaliges Vorhaben. Ja, und dann das allgemeine Projekt und dann die Spezifikation für IT wäre dann die Entwicklung, Einführung oder Änderung eines IT-Systems als ein Beispiel, als eine Definition für IT-Projekte. Hier einfach mal eine Vielzahl von allen möglichen IT-Projekten. Das ist jetzt weder vollständig noch ist es systematisch. Das habe ich einfach mal runtergeschrieben, um Ihnen zu zeigen, wenn Sie mal da einfach einen Blick drauf werfen, dass also tatsächlich fast alles, was mit IT später im Berufsleben zu tun hat, nämlich wirklich projektbezogen sind. Ne? Das sind letztendlich Projekte, in denen Sie dann arbeiten, in denen solche Aufgabenstellungen durchgeführt werden. Auch die Entwicklung einer Software ist ein Projekt, Open-Source-Projekt, da ist das Wort ja schon drin. Also sind letztendlich alles solche einmaligen Vorhaben, mit denen Sie da dann entsprechend konfrontiert sind. So, was versteht man nun unter Projektmanagement? Das Projektmanagement ist letztendlich dafür verantwortlich, dass wir die Projektziele, die wir uns gesetzt haben, im Rahmen, und da werden wir noch öfter drauf stoßen, auf dieses Dreieck praktisch, ja, im Rahmen der vorgegebenen Termine, Kosten sowie der geforderten Qualität erreichen. Ne? Man sagt häufig, dass man so ein Zielsystem hat für Projekte, aber vielleicht auch für andere Bereiche, was dann häufig als so ein Dreieck dargestellt wird. Und das, sagen wir, wir haben Qualitätsziele, wir haben Zeitziele, das Ding, es muss halt irgendwann fertig werden, ja, und wir haben Kostenziele, dürfen halt nicht überschritten werden. Das sind so drei verschiedene Zielgrößen, die, wie man ja auf den ersten Blick natürlich auch sieht, natürlich auch miteinander in Konkurrenz stehen. Also gerade wenn man sagt, man will einerseits schnell fertig werden, man will niedrige Kosten haben, aber man will natürlich auch die maximale Qualität haben, dann sagt einem schon der gesunde Menschenverstand natürlich, dass man hier Ziele hat, die nicht so einfach miteinander zu vereinbaren sind. Und diese Projektführung, die damit verbunden ist, ist also die Leitung im Sinne von Planung, Steuerung und Kontrolle eines Projektes. Also ich plane, das werden wir nachher machen, beispielsweise Netzplantechnik hatten sie, glaube ich, in BWL 2 schon gemacht. Ne? Also da plane ich die Zeiten von Vorgängen insbesondere, die plane ich und dann kann ich die ja hernehmen und im Rahmen des Projektes entsprechend kontrollieren. Wie sehen meine Meilensteine aus? Bin ich zu dem vorgedefinierten Termin am 1.7., bin ich da, wo ich eigentlich sein möchte? Und dann, wenn es dort dann ein Plan ist, Abweichungen gibt, ne, dann sozusagen steuernd eingreifen. Ja, das ist dann also das ganz normale Vorgehen, Planung, Steuerung, Kontrolle, wie Sie es auch beim, in Anführungszeichen, normalen, also nicht projektbezogenen Controlling letztendlich haben. Ja, Planung, Steuerung und Kontrolle. Ja, und dabei steht dieses Wort Projektführung sowohl für die Leitung, eben im Sinne von Planung, Steuerung und Kontrolle, als auch für die Institution, die diese Aufgaben dann entsprechend übernimmt. Ja. Welche Funktionen hat man hier, also, oder welche Aufgaben? Es geht also dabei, das Projekt zu führen, das Projekt zu leiten, die Projektorganisation aufzustellen, das Projekt vorzubereiten und natürlich auch geht es um Qualitätssicherung. Wir haben hier mal so zwei sogenannte Führungskreisläufe dargestellt, die Ihnen aufzeigen sollen, wie in der Praxis so ein Projekt eigentlich organisatorisch aufgesetzt ist. Und jetzt nehmen wir uns als Beispiel mal ein Projekt, Einführung von so einer Standardsoftware, vielleicht SAP MySAP. Und da haben Sie, fangen wir einfach mal unten an, da haben Sie ein Projektteam gebildet, also Sie wären irgendein Unternehmen, das diese Standardsoftware einführen will. Und Projektteam, wer wäre denn da Mitglied in einem solchen Projekt? Wir haben das schon mal so am Rande in einer anderen Problemstellung behandelt. Wer wäre da alles dabei? Sollten Sie sagen, Sie wären jetzt ein Konzern wie Daimler Chrysler meinetwegen, und es ging darum, ein Team aufzustellen, das das Projekt durchführen soll, so eine flächendeckende SAP-Einführung. Was wären da für Leute drin im Team? Wie würden Sie das zusammensetzen? Ja?
Einerseits Leute mit Kompetenzen für die Technik selbst, also solche SAP-Programmierer oder Entwickler, die ja und dann welche, die eben so zwischen den Ansprüchen von Geschäftsführung oder des Projektleiters und eben diesen Fachspezialisten vermitteln können, die also
ja beiden so haben. Ja, also das ist schon eine gute Einteilung, die Sie da gemacht haben. Machen wir die Einteilung zunächst mal so in Ihre Richtung ganz grob. Ne? Also wir haben einerseits natürlich, ich sag mal, IT-Fachleute drin, ja, die beispielsweise Kenntnisse haben müssen im Bereich Datenbanken. Letztendlich ist so eine SAP-Software basiert auf einem relationalen Datenbanksystem. Wir brauchen Leute, die auch im Rahmen IT fit sind in der Entwicklung, Programmierung von SAP-Systemen, wenn sie eben an dieses ganze Thema Anpassung denken, Anpassung der Standardsoftware. Die SAP-Programmiersprache heißt ABAP, in der dann viele Anpassungen entsprechend programmiert werden. Davon brauchen Sie Experten. Sie brauchen vielleicht auch Experten für das ganze Thema Netzwerke, also inwieweit die Kapazitäten denn vorhanden sind, um auch eine vernünftige Antwortzeit zu generieren. Also die eine Ecke sind sozusagen IT-Experten. Und was Sie natürlich genauso, mindestens genauso brauchen, sind Leute aus den Fachabteilungen. Also wenn Sie entsprechend Ihr Controlling-System mit einer Standardsoftware abbilden wollen oder die Materialwirtschaft, brauchen Sie natürlich Fachleute, die wissen, wie das Controlling und die Materialwirtschaft funktioniert. Es ist ja eben genau kein reines Technikprojekt, in dem es einfach nur darum geht, eine bestimmte Software zu installieren, sondern es geht eben auch darum, genau die gesamte Organisation, die Geschäftsprozesse festzulegen. Insofern brauchen Sie sowohl aus der IT-Welt als auch aus der BWL-Welt Know-how in diesem Projekt. Das ist schon mal die eine Sache. Also Projekte, die solche betriebswirtschaftlichen, organisatorischen Implikationen haben, die ausschließlich von Technikern gemacht werden, gehen in aller Regel schief. Das ist also eine der Erfahrungen, die man in der Praxis mittlerweile gesammelt hat. Was Sie noch in dem Projektteam drin haben, sind sowohl eine weitere Unterscheidung, einmal Leute intern aus den Unternehmen und zum anderen werden solche Projekte in aller Regel von externen Beratern begleitet. Das heißt, Sie haben in aller Regel vielleicht 30-50% des Personals sind SAP-Berater, die von außen kommen. Also Beratungsgesellschaften wie Accenture beispielsweise, wie CSC Plönske und viele, viele andere, auch viele kleinere, die dann im Mittelstand entsprechend beratend aktiv sind, sind in diesen Projekten drin. Warum greift man da vielfach auf Externe zurück, die sehr, sehr teuer sind? Also würde ich mal schätzen, so ein normaler, in Anführungszeichen, SAP-Berater, Minimum 1.000 bis 1.500 Euro am Tag. Minimum. Sehr, sehr teuer. Warum macht man das? Man macht es deswegen, weil man, es ist ganz, ganz schlicht, weil das entsprechende Know-how einfach in vielen Unternehmen nicht da ist. Auch Sie lernen sozusagen hier an der Uni eher Programmiersprachen wie Java. Sie kriegen bei uns im SAP-Praktikum auch einen groben Einblick, wie so ein SAP-System funktioniert in den verschiedensten Bereichen Financials und Logistik. Aber wir gehen hier natürlich auch nicht so tief rein, dass Sie morgen direkt in ein Projekt gehen könnten und entsprechend die SAP-Software customizen, wie das so schön heißt, programmieren, um dann entsprechend die Betriebsabläufe anders abzubilden. Das heißt, wir brauchen eben auch Externe. Und man braucht deswegen Externe auch, das Know-how ist nicht da. Und da es eben einmalige Projekte sind, lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht, einen entsprechenden Stab aufzubauen mit irgendwelchen ABAP-Experten, weil die in der Regel eben auch nicht täglich gebraucht werden. Also insofern ist es ganz natürlich, dass man dort dann entsprechend externes Know-how mit einbezieht. Dann hat man hier den Projektleiter und der Projektleiter sollte meines Erachtens nach in aller Regel aus dem Unternehmen selbst stammen. Auch so eine Erfahrung, die man einfach macht, ist jetzt nicht so, dass die Beratungsgesellschaften das nicht gut könnten, aber die Beratungsgesellschaften haben ein natürliches Interesse daran, das werfe ich auch keinem vor, solche Projekte dann im Laufe der Zeit etwas aufzublasen. Also so nach dem Motto, man hat erstmal gesagt, man will ein bestimmtes Projekt durchführen, man hat eine bestimmte Zielsetzung, dann tritt sehr, sehr häufig der Fall auf, dass dann irgendwann mitten im Projekt die Beratungsgesellschaft sagt, wir brauchen aber noch diesen, wir brauchen noch jenes, um ein wirklich tolles System letztendlich aufzubauen. Und das endet dann sehr, sehr häufig in solchen Konflikten, dass die Beratungsgesellschaft eben mehr Ressourcen dort reinstecken will, um das System noch entsprechend besser zu machen. Sagen dann halt, um die entsprechende Qualität zu erzielen oder zu erhöhen, brauchen wir noch 3 Leute mehr. Oder eben, um wirklich bis zum 31.12. fertig zu werden, brauchen wir eben noch ein paar Leute, um dann die Zeit entsprechend einhalten zu können. Nicht? Also das ist häufig zu beobachten. Und der Projektleiter, der hat dann eben eine ganz normale Managementaufgabe, nämlich sein Projekt entsprechend, seinen Projektmitarbeiter eben entsprechend auf Trab zu bringen. Ja? Das ist hier dann entsprechend die Zielsetzung, die dort dann verbunden ist. Was könnten Sie sich denn vorstellen, was für Probleme auftreten, weil das klingt ja erstmal ganz einfach. Ja? Wir setzen ein Projektteam auf. Ja? Was können Sie sich denn vorstellen, was dabei für Probleme auftreten, wenn wir so ein Projektteam aufsetzen? Das schreibt sich ja recht leicht hier auf so ein Slide drauf. Ne? Ja? Ja. Richtig, ja, genau. Klar, richtig. Dass, ich wollte gerade auf den letzten Punkt raus, den Sie angesprochen haben, nämlich die Verfügbarkeit von den Leuten. Hm? Nehmen wir mal das Beispiel Controlling-System, was wir entwickeln wollen. Und dann sagte ich ja, da brauchen wir auch die Fachleute drin. Ne? Also baue niemals ein Controlling-System ohne einen Controller. Ne? Das dürfte eine recht klare Sache eigentlich sein. Die müssen sie natürlich auch erstmal kriegen. Ja, und das wird dann in der Regel vielleicht so ablaufen, dass der Projektleiter, vielleicht ist es ein enger Mitarbeiter von dem CIO in dem Unternehmen, dann entsprechend einen Bedarf hat und sagt, okay, ich hätte gern einen der Controlling-Truppe entsprechend in diesem Projektteam drin. Ja, und dann können Sie sich ja vorstellen, dass vielleicht der Leiter des Controlling Departments auch nicht übermäßig begeistert ist, wenn er dann einen seiner Leute entsprechend freistellen muss. Ne? Entsprechend entweder komplett freistellen, ja, so nach dem Motto, dann ist der oder diejenige ausschließlich für eine gewisse Zeitdauer in dem Projekt drin. Oder was in der Praxis eigentlich eher üblicher ist, dass man dann sagt, dass der Mitarbeiter dann entsprechend teilweise in dem Projekt mitarbeitet, aber auch nebenbei sozusagen in Anführungszeichen noch seinen normalen Controlling-Job weitermachen muss. Ja. Die Begeisterung bei den Fachabteilungen in der Regel hält sich in engen Grenzen. Und ein sehr erfahrener ein Projektexperte, der schon eine Vielzahl von Projekten geleitet hat, CIO bei einem großen Chemie- und Pharmakonzern, der hat mal so schön gesagt, wenn er dann eine solche Anfrage stellt im Unternehmen an so einen anderen Bereich, ich hätte gerne einen Fachexperten da drin, und dann wird ihm der Fachexperte, sagen wir mal, Müller genannt. Das Erste, was er immer macht, er lehnt den ab. Ja, den Müller will er erstmal nicht haben, der ihm genannt wird. Die Motivation ist ganz klar. Man kann sich ja vorstellen, wenn Sie Chef von einer Menge Mitarbeiter sind, ja, und Sie sollen einen halbtags freistellen, dass Sie in der Regel aus Eigennutz nicht den besten Mann entsprechend in das Projekt reinschieben wollen. Also das sind so kleine Reibereien, die dann allein beim Aufsetzen des Projektteams, ne, in der Regel eine große Rolle spielen. Ne. Oder ebenfalls eine ganz heftige Herausforderung an der Stelle besteht auch darin, im Screening der externen Berater. Eine Sache, die ich also nicht verstehe, dass in der Praxis sehr, sehr häufig immer noch wie folgt abläuft, ja, dass nämlich von den Beratungsgesellschaften ein Partner, ja, also Partner, hat in der Unternehmensberatungsgesellschaft, ist also auch die ganz obere Ebene, wem die Begriffe nicht so ganz klar sind. Und der hat im Grunde genommen Aufgaben, die da im Wesentlichen sind, Projekte zu akquirieren und auch sozusagen Überflieger zu sein über einer Vielzahl von Projekten. Also wir hatten hier neulich den Jürgen Henn von der IBM hier Das ist ein solcher Partner von der IBM Consulting. Diese Leute sind nicht mehr in den Projekten selbst drin, sondern die schweben sozusagen über 20, 30, 40 Projekten. Also haben sozusagen oben drüber die Verantwortung, sind also über dem entsprechenden Projektleiter aufgehängt. Und die haben die Aufgabe, auch Projekte zu akquirieren. Und das sind in der Regel Leute, die das auch ganz hervorragend kennen. Ja, also die gehen dann halt hin zu einem Unternehmen sowieso. Ihr braucht SAP, MySAP, die neueste Version, oder ihr braucht endlich mal eine SOA-Lösung. Ja, mal das Beispiel von letzter Woche dann nochmal zu bringen. Und sind also sehr, sehr gut da entsprechend im Verkaufen drin. Und dann sieht der Deal häufig so aus, dass man dann sagt, okay, wir machen einen groben Projektplan und von der Unternehmensberatung X, ja, geht dann halt eine bestimmte Anzahl von Leuten in das Projekt rein. Und wenn ich Kunde wäre, und einige machen das auch, aber es ist tatsächlich die Minderheit, würde ich vorher mir jeden einzelnen Berater anschauen, der da auch ins Haus kommt. Ne, denn wenn ich 1500 Euro am Tag zahle für so einen Berater, will ich den vorher natürlich gesehen haben. Denn ich meine, das ist jetzt zwar schon eine Binsenweisheit fast, aber wir können es natürlich alle sehr gut vorstellen, dass es in jeder Beratungsgesellschaft gute, sehr gute und auch vielleicht weniger gute Leute gibt. Und ich habe es also einmal erlebt in einem großen SAP-Einführungsprojekt, wo dann die hochbezahlten Berater dann abends heimlich unterm Tisch dann so diese sozusagen SAP The First Steps sowas gelesen haben, ja, die wirklich überhaupt nicht die leiseste Ahnung hatten von diesem Thema, aber gut bezahlt worden sind. Ne? Und das ist wirklich Praxis. Ja, das sind jetzt auch keine selektierten Geschichten, die selten vorkommen, sondern das ist häufig. Ne? Und ja, bietet sich eigentlich an, wenn überall auf die Kostenbremse getreten wird, dass man sich dann einfach mal die Leute entsprechend auch genau anschaut, die dann vielleicht 1 bis 2 Jahre lang da sozusagen dann im Unternehmen dann drin sind, um dieses Projekt durchzuführen. Also das sind alles so Dinge, die man beachten muss, wenn man an das Aufstellen des Projektteams denkt. Gut, dann logisch brauchen wir einen guten Projektleiter, eine gute Projektleiterin, die eben sozusagen nicht nur dieses Methodenwissen hat über Planungstechniken. Da werden wir uns gleich ein paar anschauen. Das ist ja nicht so Rocket Science-mäßig, dass das so unheimlich, so unendlich schwierig wäre, ja, so einen Netzplan aufzustellen oder so ein Gantt-Diagramm zu malen. Methodisch ist das alles einfach. Viel wichtiger ist da entsprechend auch die soziale Intelligenz und das Fingerspitzengefühl, den Projektplan auf die richtigen Leute vernünftig abzustimmen. Ja. So einfache Sachen, setze die Hürde nicht zu hoch. Ja. Also wenn die Mitarbeiter sofort denken, da kommen sie nie drüber über die Hürde. Also Hürde in dem Sinne, ein bestimmter Projektschritt muss bis zu einem bestimmten Termin fertig sein. Wenn man denkt, das schafft man sowieso nicht, ja, dann hat man sie auch völlig demotiviert. Und natürlich darf man die Hürde auch nicht zu niedrig senken, sodass sie dann überhaupt nichts mehr machen. Ne? Oder solche Fragestellungen wie Mitarbeiterführung. Ne? Gibt es ja ganze Management-Theorien und Management-Lehren über Personalführung und was weiß ich was. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man sagt, okay, den einen muss man also ständig streicheln und sagen, das machst du ganz toll und du kannst sogar noch besser werden, ja. Und die anderen brauchen etwas härtere Führung. Sag nochmal, du bist im so und so viel, dann hätte ich das Ding auf den Tisch, sonst rappelt es halt. Ja. Ja, solche Fragestellungen müssen Sie halt als Projektleiter dann entsprechend gut in den Griff kriegen. Und ganz oben haben wir dann den anderen Führungskreislauf, der dann stattfindet zwischen dem Projektleiter und dem Projektausschuss. Ne? Und dieser Projektausschuss, das ist so ein, ja, wie der Name halt schon sagt, so eine Gruppe von Leuten, die treffen sich vielleicht so Pi mal Daumen einmal im Monat, vielleicht auch nur alle 2 Monate und haben so eine Art Aufsichtsratsfunktion über so ein Projekt. Ne? Da gibt es auch die verschiedensten Begriffe für diesen Ausschuss hier, dann kann man auch Project Committee oder Steering Committee oder was weiß ich, wie man das alles nennt. Also da werden sie in der Praxis ständig auch über irgendwelche anderes Wording stolpern. Aber letztendlich verbirgt sich das Gleiche darüber. So ein Kontrollorgan, ja, das über dem Projekt hängt. Und wenn das ein, ja, bitte. Also die Mitglieder des Ausschusses sind natürlich nicht Teil des Teams, ne? sondern das sind, wenn das ein Projekt ist mit einem richtig hohen Budget, ja, dann kann es sein, dass da vielleicht ein Vorstand drin sitzt, da kann es sein, dass vielleicht ein Vorstandsassistent drin sitzt, der sozusagen mit seinem Vorstand in ganz enger Tuchfühlung drin ist. Und da ist in der Regel dann eben auch der aus der Beratungsgesellschaft verantwortliche Partner mit drin. Und da wird sozusagen begutachtet zu bestimmten Meilensteinen, ja, ob das Team, das Projektteam, was da unten arbeitet, tatsächlich so weit gekommen ist, wie ursprünglich sozusagen geplant war. Und da werden dann sozusagen die strategischen Entscheidungen auch getroffen. Und dort werden eben auch so Punkte diskutiert, die dann so in die Richtung gehen, dass dann vielleicht die Beratungsgesellschaft sagt, okay, wir brauchen mehr Zeit. Das werden sie in aller Regel nicht sagen. Das habe ich also eigentlich noch nie erlebt. Das ist aus Sicht von so einer Beratungsgesellschaft, glaube ich, uncool zu sagen, wir brauchen mehr Zeit. Aber sozusagen, um die Qualität noch höher zu schrauben, dann brauchen wir eben noch mehr Personal entsprechend. Ne? Und wir haben natürlich hier noch tolle Experten, die genau das schon 27 Mal gemacht haben und die für einen Schnäppchenpreis von 1500 Euro pro Tag entsprechend da sozusagen einzugliedern sind. Ne? So nach dem Motto, sie wollen doch auch Qualität, Innovation und Flexibilität, und dann wird das sehr häufig abgenickt. Ne? Also das sind dann so die Strukturen, in denen man sich da dann so bewegt. Und so ein großes Projekt hat eben die Dauer von vielleicht so ein Jahr, wäre vielleicht so ein Wert, um Ihnen mal so ein ganz grobes Gefühl zu geben. Es gibt aber auch eine Vielzahl von SAP-Projekten, die jahrelang gehen, gerade so konzernweite, weltweite Rollouts, wie man das immer so schön nennt, dauern häufig auch jahrelang, und viele Projekte fahren auch schlicht sehr, sehr heftig gegen die Wand. Also zum Beispiel hat sich jetzt ein großer Baukonzern hier, das stand in der Zeitung, ich könnte den Namen auch nennen, ich habe mir jetzt nur vergessen, ich weiß jetzt nicht wer das war, also einer der ganz großen Baukonzerne hat sich also entschieden, ich weiß nicht, vielleicht hat einer von Ihnen auch gelesen, Oracle Applications einzuführen und damit eine Entscheidung getroffen, die in Deutschland eigentlich relativ selten ist, ja. Weil Oracle Application als großer SAP-Konkurrent ist in USA durchaus sehr stark vertreten. In Deutschland haben die kaum Fuß gefasst bislang. Ja. Und das Projekt so nach 1-2 Jahren sind Projektkosten, ich habe es so ungefähr im Kopf, so laut eigener Aussage von so 30 Millionen Euro angelaufen. Ja. Bewegt hat sich in dem Projekt aber noch nichts. Ja. Also es funktioniert noch überhaupt nichts. Ne. Und jetzt sind sie halt dabei, Oracle zu verklagen. Ne. Also das sind auch solche Projekte, die dann entsprechend sehr, sehr teuer sind. Ne. Und ja, das wird sicherlich noch ein Weilchen weitergehen. So. Gucken wir mal weiter, ne? Weiter wollte ich gehen eigentlich. Hier, genau. Ja, schauen wir uns jetzt im Folgenden mal so ein paar Instrumente zur Projektplanung an. Wir haben hier mal die vier folgenden dargestellt. Projektstrukturplan. Das ist nichts anderes als so eine grafische oder tabellarische Aufgliederung des Projekts in Teilprojekte. Also wir machen eine Art Aufbauorganisation des Projektes, stellen wir als so eine Art Organigramm dar. Vorgangslisten, Gantt-Diagramme und Netzplantechnik. Ne, werden wir uns jetzt hier mal relativ kurz anschauen, damit Sie das einfach mal gesehen haben. Ne. Also ein Projektstrukturplan. Das sind dann so tolle Definitionen. Ja. Projektstrukturplan dient also der Darstellung der Projektstruktur. Wer hätte es gedacht? Ja? Also der Gesamtheit der wesentlichen Beziehungen zwischen den Elementen eines Projektes. Ne? Grundsätzlich ist alles Mögliche denkbar. Ne? Also wir könnten den Aufbau und den Ablauf entsprechend darstellen. Letztendlich geht es hier darum, dass wir so ein Organigramm nehmen. Ich zeige Ihnen das einmal gleich an einem Beispiel, dann wird es erstmal ein abstraktes Beispiel und dann kommen wir zum konkreten Beispiel. Also es geht hier nur darum, wir haben eine Gesamtaufgabe, die wird zerlegt in Teilaufgaben und die Teilaufgaben werden wiederum zerlegt in Arbeitspakete. Ne? Das ist eigentlich der ganze Witz. Ja? Und damit Sie so einen besseren Eindruck davon bekommen, gehen wir einfach hier weiter. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das ist zum Teil so trivial, was in der Projektmanagement-Literatur zu diesem Thema aufgeführt wird. Wir müssen es zerteilen, bis es keine weitere Zerlegbarkeit mehr gibt. Ja, haben Sie im Skript dann drinstehen. Also es ist irgendwie ein bisschen langweilig, denke ich. Ja, können wir, glaube ich, getrost überspringen hier. Hier einfach mal, wie dann so ein Projektstrukturplan aussieht. Ja, das ist jetzt auch keine hehre große Wissenschaft hier, sondern einfach sozusagen, um mal einen Eindruck dafür zu bekommen. Wir haben also ein großes Projekt, ne? Das wäre hier so eine SAP-Einführung. Und da könnte man mal so einen Projektstrukturplan machen, der hier wie folgt dargestellt ist. Und das ist jetzt selbst ein Projektstrukturplan, der also aus dem Haus SAP kommt. Also wie die sagen, so könnte man ein Projekt strukturieren, in dem es darum geht, eine solche Standardsoftwarelösung einzuführen. Ja, das ist dann also hier so die Unterteilung, dass man hier sagt, okay, wir unterteilen das erstmal in die folgenden Bereiche. Wir haben eine Projektvorbereitung, machen einen sogenannten Business Blueprint, ein Sollkonzept, eine Realisierung, Produktionsvorbereitung, bevor man in Betrieb geht, Go Live und Support. Also die Projektvorbereitung wäre hier etwa zum einen die Definition der Systemlandschaften. Ja, wir haben das dann hier auf den folgenden Folien nochmal beschrieben. Also da, was könnten Sie sich vorstellen, was man da alles machen muss in dem Bereich? Was? Ja?
Ja, also festlegen, was ist für ein Projekt oder was dieses Programm, die Software, die Lösung, die IT-Lösung, der überhaupt können soll, was für Bedürfnisse gibt. Vielleicht auch erstmal eine Bestandsaufnahme im Betrieb selbst machen, was sind für Wünsche da und also wäre sowas nicht im Betrieb da
unten. Okay, also hier geht es noch um die Projektvorbereitung auf einer rein technischen Ebene, Definition der Systemlandschaft. Also wir sind hier noch bei der Systemlandschaft. Also das wären hier dann an der Stelle dann eher so Fragestellungen wie, welches Betriebssystem kommt denn zum Einsatz? Ja? Auf welchen Rechnern soll das laufen? Client-Server-System oder auch auf Großrechnersystemen? Welche Datenbank haben wir letztendlich? Ne? Also im Rahmen von SAP-Einführungsprojekten wird die Datenbank in der Regel Oracle sein, was übrigens eine ganz interessante Struktur ist. Oracle als Anbieter bietet ja sowohl diese Standard-Software-Lösungen an, als auch die Datenbank. Mit der Datenbank sind sie richtig erfolgreich. Auf der Anwendungsebene der stärkste Konkurrent von der SAP wohl, neben IBM. Und dann allerdings ist die Oracle-Datenbank sozusagen das wichtigste Komplementärprodukt an und für sich für die SAP-Welt. Ne? Also solche Fragestellungen nimmt man hier. Ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, aber fast alle, also zumindest alle Projekte, die ich kenne, da läuft die Datenbank für so eine SAP-Einführung, ist an und für sich Oracle, die da läuft. Ne? Also das wäre so ein Beispiel, Definition der Systemlandschaft. Definition der Schnittstellen. Das wären dann solche Fragestellungen wie beispielsweise, ich führe eine Standardsoftware ein, habe aber schon in meinem Unternehmen vielleicht eine Vielzahl von Legacy-Lösungen am Laufen. Legacy-Lösungen sollten wir vielleicht auch nochmal definieren. Ich glaube, wir haben es hier und da schon mal gehört und getan. Legacy-Lösung ist sowas wie ein Altsystem. Ja? So ein Altsystem, das in einem Unternehmen läuft. Vielleicht ein altes COBOL-Programm, das mal individuell gestrickt worden ist, das auf einer alten IBM DB2-Datenbank läuft und vielleicht auch auf irgendeinem IBM-Großrechner mit einem MVS-Betriebssystem oder irgendwie sowas. Ne? Diese alten Kisten. Und die müssen natürlich irgendwie integriert werden in die SAP-Welt, in dem Fall hier Definition der Schnittstellen oder entsprechend auch Definition vielleicht von Schnittstellen zu externen Partnern. Welche EDI-Standards werden verwendet? Welche XML-Standards werden verwendet? Das sind alles so Fragestellungen, die hier letztendlich anfallen. Also ich will jetzt hier nicht jeden einzelnen Punkt durchgehen. Wie gesagt, als Bild einfach, um Ihnen mal zu zeigen, wie so ein Projektstrukturplan in der Praxis aussieht und auf den folgenden Folien, die Sie dann natürlich auch erhalten, sind entsprechende Anmerkungen zu all diesen kleinen Arbeitspaketen hier drin, die wir haben. So, eine Vorgangsliste, das ist dann, gehen wir einen Schritt weiter mit den ganz einfachen Planungsmethoden. Sieht einfach so aus, das ist wirklich eine ganz einfache Geschichte, dass man nun bestimmte Vorgänge, die man hat, in einem, in dem Fall haben wir jetzt hier als Beispiel ein Softwareentwicklungsprojekt, die Requirements festlegen, wäre so ein Vorgang, eine Studie machen, Systementwurf. Und auch hier einfach mal, damit Sie einen Eindruck kriegen, haben wir dann noch Informationen drin, wie welche Kostenstelle nun für diese einzelnen Vorgänge verantwortlich ist, wie lange die einzelnen Vorgänge dauern, welche Kosten hierfür geplant sind und hier, das wäre dann so die Wiedergabe nochmal von dessen, von der Tatsache, dass halt verschiedene, dass die Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen kommen, hier also Arbeitskräftebedarf der Abteilungen, also hier wäre zum Beispiel eine Person aus der Abteilung 1 hier für die, in dieser Requirements tätig. Ne? Also das wäre so ein Beispiel für so eine Vorgangsliste und die können wir dann eben auch so hinschreiben, dass wir entsprechend die Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen berücksichtigen. Ne, das ist also eigentlich ganz einfach. Wir haben hier wieder die verschiedenen Tätigkeiten drinstehen, ne, die verschiedenen Vorgänge. Hier die entsprechenden Dauern und hier die Vorgängertätigkeiten. Das heißt also einfach, dass bevor wir das Konzept erstellen, was 10 Tage dauert, der Vorgängervorgang, nämlich 1, abgeschlossen sein muss. Also einfach nur eine Anordnungsbeziehung, genauso wie wir es dann eben auch in der Netzplantechnik dann entsprechend haben. Das ist im Grunde genommen genau geht das in die gleiche Richtung. Wenn Sie in die Praxis gucken, was ist das häufigste Instrument für die Projektplanung? Das sind diese Gantt-Diagramme, die Sie hier haben. Warum ist es das häufigste? Nun schlicht und ergreifend deswegen, weil es das einfachste ist, das einfachste Instrument, was man sich vorstellen kann. Man braucht an und für sich dann noch nicht mal irgendjemand zu schulen und einem das beizubringen. Ja, das erschließt sich völlig von selbst, ne? Dass wir hier in der linken Spalte die entsprechenden Aufgaben haben. In der zweiten Spalte von links steht drin, wer sozusagen dafür verantwortlich ist. Und dann hier rechts dann so die zeitliche Ablauffolge und eben auch genau die entsprechenden Daten, zu denen das dann entsprechend fertig sein muss, die verschiedenen Tätigkeiten. Also das GIF-Image hier sollte also entsprechend am 12. März fertig sein. Und solche Meilensteine, das wären dann wiederum genau die Punkte, ja, an denen dann sozusagen dieser Projektaufsichtsrat oder der Projektausschuss, wie wir das da auf der Folie vorhin gesehen haben, dann entsprechend sich mal zusammensetzt bei diesen strategischen Meilensteinen und guckt, ob das Projekt sozusagen noch gescheit on track ist. Hier haben wir Ihnen nochmal einen kleinen Projektplan reingemacht, auch auf Beispiel des Gantt-Diagramms. Wer von Ihnen hat das zufällig gemacht? Habe ich hier einen hier gerade sitzen, weil das jetzt hat der Patrick Jonsche mir gerade noch reingemacht aus dem IT-Praktikum, was hier gerade läuft. Also ist keiner von Ihnen jetzt da, hat er mir als Screenshot reingemacht. Ja, also das sind dann auch Dinge, die Sie dann letztendlich in diesem IT-Praktikum entsprechend dann praktisch einüben werden, wenn sie dann mal entsprechend so weit sind. Die Idee ist ja, dass wir da in der Regel in Kooperation mit Praxispartnern dann solche kleinen Projekte durchführen und wo wir dann uns auch eben der Anwendung solcher Methoden entsprechend bedienen hier. Ja, ein weiteres wichtiges Instrument ist die Netzplantechnik. Die dient letztendlich, wie die meisten von Ihnen schon wissen, der Darstellung, der Planung sowie der Kontrolle von Vorgängen. Was machen wir? Wir verwenden letztendlich die Graphentheorie und die Graphentheorie gibt uns im Grunde genommen zwei Modellierungsmöglichkeiten. Elemente in die Hand. Das sind einmal entsprechend die Knoten und dazwischen dann die entsprechenden Kanten. Mehr gibt es da auch nicht in der Grabentheorie. Und darauf aufbauend können Sie sich also so einen Netzplan erstellen. Was ist denn bei der Netzplantechnik der Knoten und was ist bei der Netzplantechnik der Kante, die Kante? Wissen Sie es noch? Ja. Bitte nochmal. Ja. Ja, das. Ja, Sie haben im Grunde genommen haben Sie überhaupt kein Problem. Man kann hier nämlich eigentlich antworten, was man will. Ja, es ist immer richtig. Ja, es gibt nämlich verschiedene Varianten. Ja, es gibt die Aktivitäten. Ja, und es gibt die Ereignisse. Ja, und beides ist möglich. Ja, also man kann die entsprechenden Aktivitäten wie Pflichtenheft erstellen, meinetwegen. Pflichtenheft erstellen können wir in einen Knoten reinschreiben. Dann haben wir hier praktisch dann so nur das Ergebnis des Ereignisses, Pflichtenheft ist fertig und dann geht es hier weiter. Oder Sie können auch an die Kante reinschreiben, dass die Kante den Vorgang Pflichtenheft erstellen repräsentiert und vorher die Ereignisse stehen. Ja. Gibt es also alles, gibt's also beides. Vorgehensweise, wir erstellen den Netzplan, wir gucken uns gleich einen an, wir machen damit eine Zeitplanung, wir machen eine Kostenplanung und eventuell auch eine Kapazitätsplanung. Hier haben wir die verschiedenen Darstellungstechniken, jetzt kommen wir da praktisch drauf zurück. Wenn wir so eine CPM-Darstellung machen, dann werden die Vorgänge durch die Pfeile, nämlich die Kanten repräsentiert, während die Kreise die Ereignisse umfassen, die den Abschluss bzw. den Beginn eines neuen Vorgangs symbolisieren. Und diese Critical Path Method, die ist beispielsweise in solchen Tools wie MS Project implementiert und ist weit verbreitet. Andersrum vorgeht diese MPM-Methode. Ja, dort sieht es nämlich so aus, dass man entsprechend die Aktivitäten durch Knoten repräsentiert. Ja. Und die Besonderheit von dieser PERT-Methode, die wir ganz unten haben, ist dann einfach die folgende, dass man nicht mehr davon ausgeht, wie bei MPM und bei CPM, dass ein Vorgang eine bestimmte festgelegte Zeitdauer hat, ja. Also Pflichtenheft schreiben dauert vielleicht 4 Wochen, sondern man geht bei PERT davon aus, dass man da so eine einfache Wahrscheinlichkeitsverteilung letztendlich dahinter hat, die so aussieht, dass man sagt, man hat einen wahrscheinlichsten Wert, das sind vielleicht 4 Wochen, und man hat einen pessimistischen Wert, das sind vielleicht 5 Wochen, und man hat einen optimistischen Wert, das sind vielleicht 2,5 Wochen. Und dass man dann entsprechend diesen optimistischen, wahrscheinlichsten und pessimistischsten Wert dann irgendwie miteinander mittelt, ja, um dann sozusagen mit diesem Mittelwert zu rechnen. Ja. Also auch das keine Rocket Science, sondern eine relativ einfache, pragmatische Geschichte. Ja. Ja, und hier als Beispiel für so eine Softwareentwicklung haben wir Ihnen hier mal so eine MPM. Projektplan entsprechend reingetan. Und der wäre dann wie folgt zu lesen. Hier links oben auf der Grafik haben Sie sozusagen die Legende drauf. Ja. Und hier eben wie dargestellt in den Knoten nun die entsprechenden Vorgänge. Also hier Requirements erheben, also die Anforderungen erheben. Würde hier die 0 heißen, wir haben den frühesten Anfang zum Zeitpunkt 0. Die Dauer des Projektes sind zwei Zeiteinheiten. Die Dauer des Vorgangs sind zwei Zeiteinheiten. Das heißt, das früheste Ende ist auch nach zwei Zeiteinheiten erreicht. Parallel dazu können wir mit einer Studie beginnen. Die Dauer ist eine Zeiteinheit, das heißt, ich bin frühestens auch nach einer Zeiteinheit fertig. Jetzt ist die Frage, wann können wir mit dem Systementwurf starten? Hier in der Abbildung konnten wir deutlich machen, dass der Systementwurf erst dann starten kann, wenn sowohl die Requirements abgeschlossen sind, als auch die Studie abgeschlossen ist. Ja. Das heißt, wir können hier frühestens zum Zeitpunkt 2 anfangen. Wenn das Ding wieder 4 Zeiteinheiten dauert, sind wir frühestens zum Zeitpunkt 6 wieder fertig. Und wir können dann mit diesen ganzen Nachfolgeaktivitäten frühestens beim Zeitpunkt 6 anfangen. Dann läuft das hier linear weiter. Und dann hätten wir hier nochmal so einen Punkt, wo 2 Vorgänge abgeschlossen sein müssen. Ja, also der Hardware-Test muss abgeschlossen sein und der Software-Test muss abgeschlossen sein, bevor es zur Integration geht. Ich bin beim Hardware-Test frühestens nach, sagen wir mal, 18 Zeiteinheiten oder Wochen fertig, hier nach 20. Dann kann es hier natürlich frühestens bei 20 losgehen und so weiter und so fort. Ne? Wenn wir das dann nach vorwärts durchgerechnet haben, ja, kommen wir hier dann dazu, dass wir frühestens zum Zeitpunkt 25 entsprechend fertig sind. Ne? Das wäre der Best Case, sozusagen der früheste Fall. Sinnvoll ist das auch dann, oder kann es sein, dann eine entsprechende Rückwärtsrechnung zu machen. Ja? Rückwärtsrechnung, wenn man sagt, okay, ich habe ein bestimmtes Terminende und dann guckt man sich sozusagen nach rückwärts an, wann die entsprechenden Vorgänge denn spätestens anfangen müssen, damit wir das späteste Ende, diesen Termin, nicht überschreiten. Ne? Das kann natürlich ein ganz sinnvolles Vorgehen sein, wenn wir irgendeine ganz strikte Deadline haben. Ja? Also am 1.1. meinetwegen muss das System definitiv beim Kunden sein, sonst gibt es ein Riesenproblem. Und da wird man dann entsprechend rückwärts vorgehen und würde dann sagen, also spätestens muss alles fertig sein hier am Zeitpunkt 25. Wenn das Ding 3 Zeiteinheiten dauert, ja, dann muss ich spätestens zum Zeitpunkt 22 anfangen. Dann muss das eben hier spätestens auch entsprechend fertig sein. Und so würde ich das dann entsprechend wiederum rückwärts rechnen. Ne? Also das ist hier sozusagen das früheste Ende zum Zeitpunkt 20, Zeitdauer 5 Zeiteinheiten. Das heißt, ich muss der späteste Anfang, den ich hier habe, ist entsprechend 15. Ja. Und was Sie dann machen können, ist hier dann entsprechend auf der Basis dieser Rückwärtsrechnung dann diesen kritischen Pfad letztendlich ermitteln. Ja. Der kritische Pfad, können Sie sich denken oder wissen Sie, was der kritische Pfad ist? Wenn Sie sich das hier anschauen, der ist hier ja schon farblich gekennzeichnet. Ja? Genau, richtig. Ne? Also wenn einer dieser Vorgänge, die sich auf dem kritischen Pfad befinden, verspätet, geht sozusagen das ganze Projekt, der ganze definierte Termin funktioniert nicht mehr. Ne? Oder anders formuliert, auf dem kritischen Pfad haben wir immer hier so eine Pufferzeit von 0, was aber letztendlich genau das ist, was Sie eben gesagt haben. Ne? Das sagt man ja auch so im normalen Wording, ja, wir befinden uns auf dem absolut kritischen Pfad. Ne? Das heißt, es gibt keine Zigarettenpausen mehr oder irgendwie sowas. Ne? Sowas in der Art. Ne? Ja, oder hier auch nochmal, um das nochmal klar zu machen, wie die Verbindung ist. Wir hatten uns ja auch mal, wir hatten ja in diesem Netzplan eben schon mal dargestellt, so einen MPM-Plan für die Softwareentwicklung. Und wenn Sie vorgehen bei der Softwareentwicklung nach einem solchen Phasenmodell, wie Sie das häufig machen, ne, dass Sie eben sagen, ich lege los mit meiner Softwareentwicklung, mit der Planung, Definitionsphase, Entwurf, Implementierung, Abnahme, Einführung und Wartung, ne, dann wären diese Phasen hier, werden natürlich erste Kandidaten auch für die Aufstellung eines solchen Gantt-Diagramms. Ne, für die Aufstellung eines Gantt-Diagramms oder eben auch für die Aufstellung eines solchen Projektplans. Ne, das wäre sozusagen der Link zwischen diesen Phasenmodellen aus der Softwareentwicklung einerseits und der Abbildung mithilfe von solchen Planungsmethoden im Projektmanagement dann eben andererseits. Ne? Und als Alternative des Prototyping, ich denke mal, da kann ich hier nochmal drüber hinweggehen dann einfach. Gucken wir uns mal ein Beispiel für IT-Projekte an. Also wir schauen uns heute noch dieses Thema IT-Integration bei Mergers and Acquisitions-Projekten an. Im Grunde genommen machen wir nächste und übernächste Woche, das ist mir dann bei der Folienerstellung aufgefallen, das sind eigentlich auch Beispiele von Projekten, wenn wir uns dann nämlich anschauen, wie wir im Rahmen von einem solchen Business Process Reengineering letztendlich durch Software-Einführung unsere Geschäftsprozesse dann verändern und optimieren. Das ist letztendlich auch ein Anwendungsbeispiel für Projekte. Wir haben das dann unter der Überschrift Prozessmanagement, werden wir das dann machen. Aber im Grunde genommen ist das auch das Management von Projekten. Unternehmenszusammenschlüsse, ja, gibt es natürlich eine Vielzahl von Beispielen und Systematisierungen dazu. Wir haben uns hier mal die Systematisierung von Wirtz herausgegriffen, der hier folgende Unterscheidung macht in horizontal, vertikal und Konglomerat. Zunächst einmal, bevor wir sozusagen da einsteigen, nochmal die gesamte Fragestellung. Sie sind also Projektleiter in einem Projekt, wo es letztendlich darum geht, dass Sie nun die IT von verschiedenen Unternehmen, die miteinander verschmolzen sind, sozusagen aufeinander abstimmen müssen. Das ist wird auch als wesentliche Aufgabenstellung im Rahmen der Post-Merger-Phase genannt, so nach dem Motto, erst kommt Mergers and Acquisition, also die Unternehmensübernahme, in welcher Form auch immer, ja, ob das jetzt mit dem Asset-Deal ist oder mit dem Share-Deal, ist dann relativ gleichgültig, erste Mal. Ne? Und das eine Unternehmen hätte nun beispielsweise vielleicht ein paar Großrechnersysteme am Laufen und das andere Unternehmen hat vor allen Dingen Client-Server-Systeme und vielleicht irgendwelche moderneren Anwendungen am Laufen. Und das Projekt lautet nun, wie bringen Sie sozusagen die IT dieser beiden Unternehmen entsprechend zusammen? Ja, das ist sozusagen das IT-Projekt, das anliegt. Und das ist sozusagen auch sowas wie einer der Aufgaben, wie häufig eben auch ein Projekt ist, das nicht nur 3 Wochen läuft, sondern wo sie vielleicht viele, viele Monate oder auch Jahre mit beschäftigt sind, bis sie das erstmal aufeinander abgestimmt haben. Ein Einfluss auf dieses IT-Projekt hat die Form des Unternehmenszusammenschlusses. Ne? Und wir haben hier horizontal, vertikal und dieses Konglomerat. Unter einem horizontalen Zusammenschluss würde man verstehen, wenn nun mehrere Unternehmen, die auf der gleichen Wertschöpfungsstufe angesiedelt sind, miteinander verschmelzen. Was wird Ihnen denn da für ein Beispiel einfallen? Ja.
Ja, klassisches Beispiel, auch wenn es gerade wirklich gemacht wurde, wäre Mercedes-Benz und Daimler Chrysler. Die stellen beide Automobile her.
Ja.
Sind nur auf der Produktionsstufe, bedienen zwar verschiedene Märkte, aber es ist im Grunde ein horizontaler Unternehmenszusammenschluss.
Richtig. Richtig, ja.
Ich
wiederhole es erst nochmal, ne? Also das ist wär ein sehr schönes Beispiel für so einen horizontalen Zusammenschluss, auch wenn es jetzt nicht im Nachhinein die große Erfolgsstory gewesen ist, ne? Weil eben der Zusammenschluss von Mercedes, von Daimler und Chrysler, ne? zum Weltkonzern, ne? Welt AG hieß das Ding, ne? Und jetzt wird es wieder zurückgenommen, das ist ein schönes Beispiel. Oder in der Bankenwelt gibt es eine Vielzahl von Beispielen dazu, dass verschiedene Banken entsprechend zusammengehen. Ich nehme Sie gleich nochmal dran. Fällt Ihnen noch was aus der Softwarebranche ein? Ja, Softwarebranche, da ist so, Oracle ist da vielleicht so einer der Unternehmen, die die Übernahmen so richtig zu einer Strategie gemacht haben, die also so auch die Großen geschluckt haben, wie beispielsweise PeopleSoft, wie beispielsweise Siebel. Ja, das waren also alles auch Konkurrenten in diesem Bereich Anwendungssoftware. Und das sind auch dann große Megadeals dann entsprechend aus der Softwareindustrie. Mhm. Und dann, Sie wollten schon sagen, gerne vertikal?
Hä? Ja, das wäre dann, wenn man zum Beispiel mit Unternehmen sich zusammenschließt, die vor- oder nachgelagerte Produktionsstufen.
Ja.
Heißt also zum Beispiel, auch wenn es kein realistisches Beispiel ist, nehmen wir mal an, VW würde die Zündkerzen nicht mehr von Bosch liefern lassen, sondern den Unternehmensteil von Bosch aufkaufen und dann sozusagen unter eigener Regie oder zum Unternehmenszusammenschluss die Zündkerzen produzieren lassen, die also nicht mehr vom Lieferanten
beziehen. Ja, sehr schön, genau. Vertikale Unternehmenszusammenschlüsse sind dann also die, wo Unternehmen verschiedener Wertschöpfungsstufen dann zusammengehen. Also als Beispiel wurde genannt, wenn etwa ein Automobilhersteller seinen Zulieferer aufkaufen würde. Ja, das wäre ein schönes Beispiel. Oder wenn ein Softwarehaus vielleicht einen Vertriebspartner aufkauft. Also der Vertriebspartner, der dann sozusagen dann die Software entsprechend an den Kunden weitervertreibt, wenn der aufgekauft wird. Ne? Was für Motive könnte man sich denn vorstellen, dass so solche Unternehmensübernahmen stattfinden? Ja?
Das Argument ist eigentlich, dass man irgendwelche Kosten einspart, dass man dieses Energieeffekt gibt.
Mhm. Ja, genau. Ja, richtig. Also die Idee ist, dass man versucht, irgendwie Synergien zu schaffen, was häufig auch heißt, also ganz einfache Sachen, sich zusammentun, größere Mengen bestellen. Das wäre so eine ganz einfache Form von Economies of Scale, die man vielleicht erzielt. Ne? Ja. Ja. Ja, ja, richtig. Also das ist also Risikoreduktion ist immer ein ganz großes Motiv. Wir haben auch ein schönes Beispiel genannt. Also wenn vielleicht so ein Softwarehaus kauft vielleicht einen Vertriebspartner in Übersee. Also die Beispiel, das ich da jetzt kenne, ist die Software AG hat mal in USA so einen eigenen Vertriebspartner aufgekauft, um eben dort auch entsprechend noch stärker präsent zu sein auf diesem US-amerikanischen Markt. Jetzt hat die Software ja Webmethods gekauft, ne? Und auch da sozusagen den Bekanntheitsgrad da in den USA zu erhöhen. Ja, bitte.
Es kann auch aus strategischer Sicht sinnvoll sein, zum Beispiel Abhängigkeiten zu unterbinden oder zu minimieren. Ein Beispiel, wenn auch historisch ist, zum Beispiel die Situation, die es damals schon der Firma Crown gab, die hat Getränkedosen hergestellt, ist schon ein paar Jahrzehnte her, wohl gemerkt. Hatte aber sozusagen ein kleines Monopol darauf, aufgrund produktionstechnologischer Vorteile, die sie hatten. Abnehmer waren natürlich die Firmen Coke und Pepsi. Und jetzt konnte natürlich Crown gut verhandeln, weil sie wussten, dass sie durch ihre Entscheidung, an wen sie diese Produkte abgeben, also die Getränke, die Softdrinks eingeführt werden können, gut die Verhandlungen beeinflussen können.
Okay.
Abnehmer, die Getränkehersteller waren eben abhängig von denen.
Okay.
Da konnte es dann zum Beispiel, hätte es sinnvoll sein können, dass einer der Anbieter, je nachdem, wer das Kapital hat, diese Firma Crown aufkauft, um eben diese Abhängigkeit zu unterbinden, weil sonst die Verhandlungsmacht in den Zulieferer, in dem Fall eben mit Crown, sehr schlecht ist, weil man immer damit rechnen muss, dass der sagt, ich nehme den Vertrag nicht mit dem Lieferer der anderen.
Auch nicht schlecht, gut. Ja. Ja, dann gehen wir mal weiter und ganz rechts ist dann das Konglomerat, ja. Also die unterste Ebene ist dann fast selbsterklärend. Also wir haben, können uns ja einen horizontalen Zusammenschluss eben, wie der Name sagt, mit oder ohne Produktausweitung vorstellen. Also oder da vielleicht doch noch einen ganz, ganz interessanten Fall eigentlich. Dieser Zusammenschluss von der Software AG und Webmethods. Also war ein relativ großer Deal an und für sich. Also Software AG hier in Darmstadt mit so, ich glaube, so circa 5.000 Mitarbeitern weltweit und die Firma WebMethods mit so gut 1000 Mitarbeitern. Kennt jemand WebMethods? Nicht so bekannt. Also WebMethods ist, das ist blöd, wenn man das so sagt, aber ich sag's mal, ist so ein recht bekannter Anbieter, wollte ich eigentlich sagen, so im Bereich von XML-basierten Integrationstechnologien. Ja, die waren auch immer schon Ende der 90er Jahre ein sehr, sehr innovativer Laden, der wirklich einen ordentlichen Ruf eigentlich hat. Und an für sich so einem ähnlichen Bereich zu Hause wie die Software AG. Ja, und die Software AG ist ja ein Softwarehaus, das auf zwei Beinen steht. Ja, das eine Bein der Software AG, so nennen die das selbst, ist die alte Software AG. Also das ist deren eigene Bezeichnung. Darunter verstehen sie, dass es solche Produkte wie etwa Adabas als altes Datenbanksystem oder Natural als so eine Fourth-Generation-Programmiersprache entsprechend vertreiben, hauptsächlich für Großrechnersysteme. Und damit verdienen die noch richtig viel Geld. Und dann haben sie eben auch noch die neue Software AG, so nennen sie das auch selbst, wo es eben um SOA-basierte Integrationstechnologien geht. Ja. Also beispielsweise sind die stark darin, so SOA-Technologien, haben sie eigene Produkte, mit der sie auch versuchen, dann andere Anwendungen, also auch alte Legacy-Anwendungen, jetzt benutze ich das Wort schon wieder, entsprechend einzubinden, dass eben so eine alte Anwendung sozusagen als Service aufgefasst werden kann. Ja, das ist eine ganz clevere Technologie. Da sind sie allerdings, muss man auch sagen, im Markt relativ neu. Und da haben sie jetzt halt eine Weile auch Werbung gemacht für ihre sogenannte Course Vision Suite, ja, so heißt das Ding. Viel SOA, viel neue Technologie, noch wenig erprobt, so sage ich es mal. Ja. Und WebMethods ist eigentlich auf genau dem gleichen Gebiet letztendlich tätig, nur in dem Bereich wirklich bekannter als die Software AG. Ne. Und was haben sie gemacht jetzt nach dem Kauf von WebMethods? Haben viele die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber ich persönlich fand es eigentlich gar nicht so dumm. Ja. Die haben den Namen Course Vision und alles das, was unter neue Software AG verstanden wurde, haben sie eingestampft. Den Namen wird es zukünftig nirgends mehr geben, sondern werden alle diese Produkte, die in diesem Bereich vorhanden waren, mehr oder weniger durch das ersetzen, was WebMethods schon hatte. Und diese Produktlinie wird auch WebMethods dann heißen. Also das sind so ein paar, finde ich, ein ganz spannender Fall, wo man sich also die Entscheidung zu treffen hat, ob man jetzt eine Produktausweitung macht oder ob man keine Produktausweitung macht. Ne? Also der klassische Fall von einer Produktausweitung wäre jetzt ja, okay, man hat verschiedene Softwarelösungen, dann gibt es eben neue, die man vorher noch nicht hat durch den Zusammenschluss. Ne? Und ohne Produktausweitung ist klar, alles wäre einfach nur doppelt. Ne? War das eine Meldung bei Ihnen? Achso, okay, gut, nee, alles klar. Ja, und vertikale Rückwärtsintegration, Vorwärtsintegration ist einfach jeweils mit auf welcher Stufe der Wertschöpfungskette man jemanden übernimmt. Und das Konglomerat, das wäre nun so eine Art Mischwarenhandel, würde ich mal sagen. Ja, also wir haben einen Konzern, der vielleicht dann letztendlich Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen zusammenkauft und in diesen Konzern dann hinein integriert. Was wäre denn erstmal ein Motiv für so ein Konglomerat? Warum würde man das denn machen vielleicht? Aus den verschiedensten Bereichen sich irgendwas zusammenzukaufen, ja. Haargenau, Risikodiversifikation wäre hier an der Stelle einer der Hauptmotive. Ne? Was auch übrigens immer in der Literatur genannt wird, wenn es um die Motive geht, sind halt solche strategischen Marktmotive, ja? Economies of Scale, Synergien realisieren, Produktausweitung, neue Märkte besetzen, Risikominimierung wird auch immer wieder diskutiert. Es gibt auch ganze Bücher, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, persönliche Motivation des Managements für Unternehmensübernahmen. Ja. Mit Zielsetzungen wie eine Unternehmensübernahme bringt mir mehr Macht, bringt mir mehr Anerkennung, mehr Ansehen in der Welt. Da fällt einem natürlich auch mal sofort das Stichwort der Welt AG ein. Ne? Das ist natürlich auch das Thema. Was fallen Ihnen für Beispiele ein für so ein Konglomerat? Haben Sie da irgendeine, ja?
Vielleicht ein Beispiel, wo ich nicht ganz so sicher bin, ist halt Google eventuell. Das ist halt auch zum Beispiel jetzt YouTube ja auch gemacht, man kann es halt vielleicht nicht ganz so klar abklären müssen, aber
ja.
Von am Anfang war es halt super viel, da haben sich wahrscheinlich auch mehrere kleine aufgekauft, die ich den Namen jetzt nicht kenne.
Ja, ja. Ja, es gibt da ein, ja, mhm. Ja. Also nochmal, Dr. Oetker stellt Puddingpulver und Dampfschiffe her. Das kann ich noch nicht, das Beispiel, aber das ist ein schönes Beispiel in der Tat. Ja. Oder es gibt in der Softwarebranche gibt es einen Konzern, der heißt Infor. Ja. Kennt jemand Infor? Die sind auch nicht so wirklich bekannt. Ja. Sind aber in der Liste der weltweiten Software. Unternehmen irgendwie in den Top 10 drin mit dem Milliardenumsatz. Und deren Strategie ist einfach die kaufen alle möglichen Softwarehäuser auf. Ja. Also die haben beispielsweise auch Systems Union gekauft. Und Systems Union ist nun wieder die Unternehmung, die vor kurzem hier die MIS in Darmstadt aufgekauft hat. Ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben. Ne. Und die Strategie von Infor ist, wie gesagt, kaufen sie so ein Konglomerat von Firmen letztendlich zusammen, ne? Die zum Teil zueinander passen, aber zum Teil eben auch nicht zueinander passen, ja. Und generieren auf diese Weise zunächst mal auch sofort Einnahmen. Das ist ja das Gute an der Softwareindustrie. Das muss man sich ja immer vor Augen halten. Die Softwareunternehmen leben ja in erster Linie von den Serviceeinnahmen, die sie haben. Ja, der Deal sieht ja so aus, sie verkaufen Lizenzen und mit den Lizenzen mit verkaufen sie gleich entsprechende Service- und Wartungsverträge. Und in dem Moment, wo sie so Softwareunternehmen aufkaufen, ja, in dem Moment kaufen sie natürlich auch gleich die Verträge mit und erzielen sofort auch die entsprechenden Service- und Wartungserlöse und die ja gemeinsam weit über den Lizenzerlösen drüber liegen. Ja. Also insofern ist es eine ganz clevere Idee, da sinnvoll zusammenzukaufen, ohne dass diese Produkte jetzt entsprechend integriert werden. Ja. Also das wäre eine ganz andere Strategie, als die Oracle fährt, ja, die ja auch aufkaufen, aber die versuchen dann, die aufgekauften Partner zu integrieren. Ja, also wenn Oracle eine Siebel Software gekauft hat für den Bereich Customer Relationship Management, wollen sie die über ihre Fusion-Middleware-Plattform entsprechend in die angebotene Lösung integrieren. Während so eine Konglomeratstrategie einfach ist, okay, ich kaufe erstmal zusammen und hoffe, dass dann auch im Sinne von so einer Risikodiversifikation die einzelnen Bereiche dann letztendlich mir gute Ergebnisse einbringen. Ne? Das ist dann so hier an dieser Stelle die Idee. So. Wenn nun ein solcher Unternehmenszusammenschluss stattgefunden hat, gilt es eben, die verschiedenen Systeme irgendwie zusammenzubringen. Also Ziele des Informationsmanagements im Rahmen von solchen M&A-Projekten, also eine Art Post-Merger-Phase, wäre natürlich ja die Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen. Das heißt, die Integration der Anwendungen und der IT-Infrastruktur. Ja, alles andere als eine leichte Aufgabe, wenn der eine der beteiligten Partner entsprechend SAP vielleicht am Laufen hat, der andere hat eine Menge von Individualsoftwareanlösungen am Laufen, dann viel Spaß bei der Integration. Ja, das ist schon ein heftiges Thema. Oder IT-Infrastruktur, wenn der eine Partner eben relativ neue Client-Server-Lösungen am Laufen hat, der andere Partner hat eine entsprechende Großrechnerlösung dort stehen, auch da eine Menge von Hausaufgaben zu tun. Konsistenz der Informationen und der Datenqualität. Ne? Jeder hat vielleicht eine Kundendatenbank, die entsprechend zu verschmelzen sind. Oder wir haben neue Anforderungen, die entsprechend zu unterstützen sind. Weiteres Ziel ist die Realisierung von Synergiepotenzialen in der IT. In der IT-Abteilung selbst. kann beispielsweise heißen Zentralisierung der IT. Was könnte letztendlich dahinter stehen? Nun, beide Unternehmen haben vielleicht ein eigenes Rechenzentrum gehabt, ne, eigene Mitarbeiterstab für bestimmte Infrastrukturaufgaben, vielleicht für Helpdesk, für was weiß ich was alles. Ja. Wenn wir die zusammenwerfen, haben wir eine hohe Chance, entsprechende Synergien, auf gut Deutsch Kosteneinsparungen, wir können es hier aber beim Namen nennen, das sind in der Regel Kosteneinsparungen, die durch Mitarbeiterentlassungen letztendlich umgesetzt werden. Ne. Diese bösen Worte werden halt durch besser klingende wie Konsolidierung dann immer sehr schön, versucht man das schön zu reden, aber letztendlich läuft es ja dann leider doch darauf hinaus. Ne? Standardisierung entsprechend auch, um Synergiepotenziale zu heben. Ne? Weitere Zielsetzung ist logischerweise eine effektive und eine effiziente Projektdurchführung. Hier wieder mit den entsprechenden Zielgrößen, mit einer guten Qualität, geringen Kosten und möglichst geringer Zeit, das alles dann entsprechend auf die Reihe zu kriegen. Ja, hier auch nochmal so die Ebenen der IT-Integration dargestellt. IT-Infrastruktur, die Daten, die Anwendungen, die gesamte IT-Organisation und eben die Aufbau- und Ablauforganisation. Schauen wir uns an, welche Strategien es hier gibt. Die Strategien der IT-Integration bei solchen Mergers und Acquisitions-Projekten. Und da haben wir zunächst mal hier oben die Absorptionsstrategie. Und die Absorptionsstrategie heißt jetzt, zwei Unternehmen gehen beispielsweise zusammen. Ja, und die Idee ist dann einfach die, dass man sagt, okay, man nimmt vielleicht das System eines der beiden Unternehmen und versucht irgendwie alles, was in dem anderen Unternehmen läuft, auch mit diesem System abzubilden. Oder machen wir mal wieder ein plastisches Beispiel. Das eine Unternehmen hätte eine komplette Anwendung auf Basis von Oracle Applications. Das andere Unternehmen hat irgendwelche verschiedenen Individualsoftware-Anwendungen. Dann wäre der größere Partner, hätte vielleicht diese Oracle Applications als Lösung. Dann hieß es, okay, ab jetzt hat das Ganze neu gegründete Unternehmen Oracle Applications zu implementieren. Ja.
Würde ich doch als Software-Haus dann direkt, wenn es eine Fusion gibt, dann zu den Leuten retten und sagen, hier, nimm doch jetzt SAP, nimm jetzt Oracle. Also, wenn es ja so ist, dann würde ich gleich rein. Damit die halt auf meine Version dann umsteigen.
Damit die gleich auf den entsprechenden Trichter kommen, ja, dass sie keinen Fehler machen gleich sozusagen. Ja. Ja, findet sicherlich auch statt. Ne? Findet sicherlich auch statt. Ne? Also Sie meinen, wenn jetzt einer der beteiligten Partner ist, der Große, hat vielleicht SAP schon am Laufen und dass man dann gleich sagt, okay, wenn der jetzt einen kleinen Partner übernommen hat, dann bin ich als SAP gleich vor Ort, um sozusagen auch noch ein paar zusätzliche Lizenzen dann dem zugekauften Unternehmen zu... Genau, richtig. Ja, das wäre sicherlich eine... Das ist sicherlich ein sinnvoller Weg, genau. Ja, Best of Breed, was ist darunter zu verstehen? Best of Breed wäre dann die andere Strategie, die einfach heißt, okay, ich picke mir sozusagen aus den Anwendungen der verschiedenen zusammenschlussbeteiligten Unternehmen jeweils das Beste heraus. Ja, das eine Unternehmen hat vielleicht ein tolles Kundenmanagementsystem und das andere Unternehmen hat vielleicht eine ganz tolle Produktionsplanung, ja, und dann nehme ich mir sozusagen immer das Beste aus beiden Welten heraus und versuche das dann zu integrieren. Koexistenz, ja, hieß dann, ich lasse die Systeme der Unternehmen A und B im Wesentlichen so, wie es ist und dass sie so weiter vor sich hin blubbern, ja, wie es vorher entsprechend auch war. Oder ich sage, ich greife die Chance sozusagen beim Schopfe und mache mich dran, eine völlige Neukonzeption jetzt für das ganze neu gegründete Unternehmen eben zu schaffen. Ja, das sind die grundsätzlichen Alternativen, die es gibt. Und gucken wir uns jetzt mal tabellarisch die grundsätzlichen Vor- und Nachteile an, die wir so haben. Also, Absorptionsstrategie hat natürlich einen ganz schönen Vorteil. Das ist relativ geringer Zeit- und Ressourcenbedarf bei der Implementierung. Ja. Das Projektrisiko ist natürlich da, aber es ist in einer gewissen Weise begrenzt. Ja. Also wenn ich einen Oracle Applications oder einen SAP am Laufen habe, und verleiht mir noch ein anderes Unternehmen ein, dann werde ich das auch irgendwie hinkriegen, dass es dort weiterläuft. Möglicherweise geringere Betriebskosten im Sinne von laufender Kosten durch die Standardisierung. Nachteile, Akzeptanzprobleme. Das gefällt mir nicht so gut, das Wort an der Stelle. Nicht, weil ich was gegen das Wort habe, sondern weil es ein bisschen zu einfach den Sachverhalt darstellt. Akzeptanzprobleme müsste man natürlich fragen, bei wem, ja? Und Akzeptanzprobleme heißt in dem Fall ganz klar, und das ist ein Riesenproblem in den Praxisprojekten, Akzeptanzprobleme bei den Mitarbeitern, die ihr System wechseln müssen, ja? Also, die DG Bank ist ja verschmolzen, mittlerweile zur DZ Bank mit einer anderen Bank aus dem Genossenschaftsverbund. Und da wurde sozusagen dem einen der beiden Partner das entsprechende IT-System von dem anderen heftigst auf die Nase gedrückt. Ja. Und die entsprechenden Mitarbeiter in der Verliererbank sozusagen, das war in dem Fall die DG Bank, ja, die waren also wenig begeistert von dem, was sie da vorgesetzt bekommen haben. Und das heißt noch heute, ja, aber damals ging das viel besser mit den anderen Handelssystemen. Ja. Also extreme Akzeptanzprobleme hier bei den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Begrenzte Abdeckung fachlicher Anforderungen. Na nun, das ist sozusagen dann die Problematik, die Sie einfach immer haben, in dem Moment, in dem Sie eine Standardsoftware einführen, dann werden eben einige Bereiche besser abgedeckt als die anderen. Und möglicherweise Verlust leistungsfähiger Teilsysteme des abzulösenden Systems. Vielleicht war eben irgendein Handelssystem, was in der Bank gelaufen ist, wirklich ganz klasse und ganz toll. Und aufgrund der Standardisierung im Rahmen der Absorptionsstrategie steht es nicht mehr zur Verfügung. Vorteile von Best of Breed ist natürlich die gute Abdeckung der fachlichen Anforderungen. Ja, man könnte sich vorstellen, für alle Bereiche, für alle Prozesse, die man in dem Unternehmen nun hat, die jeweils vorhandene beste Lösung sich herauszupicken. Die Problemstellung kennen wir aus dem Standardisierungsproblem. Das ist im Grunde genommen das, was da jetzt dahinter steckt. Das ist dann nämlich der Punkt in dem Moment, wo ich mir dann meine ganze IT-Landschaft aus heterogenen Systemen zusammenstelle, habe ich eben relativ hohe Kantenkosten. So wäre das Wording aus dem Standardisierungsproblem. Oder hier entsprechende Schnittstellenkosten. Ich habe Schnittstellenkosten, um eben das Siebel-System meinetwegen mit der SAP-Welt zu verbinden. Das wäre dann hier dieser Punkt und eben erhöhtes Projektrisiko. Koexistenz, wir lassen alles weiter blubbern, wie es bisher war. Das ist natürlich ein Vorteil. Geringer Zeit- und Ressourcenbedarf bei der Implementierung. Bei welchem Art von Zusammenschluss käme so eine Strategie vermutlich in Frage? Ja. Genau, bei so einem Konglomerat, richtig, genau. Wenn man eh sagt, ich will nur vielleicht ein bisschen Risiko diversifizieren oder ich will so ein paar Service- und Wartungserlöse so als stetigen Einnahmestrom haben, könnte das hier eine Strategie sein. Wir verzichten natürlich, wenn wir das machten, würden wir halt verzichten auf die Realisierung von Synergiepotenzialen. Vielleicht durch so eine Zentralisierung. Wir haben natürlich erhöhte Betriebskosten durch einen Parallelbetrieb. Und wir haben natürlich erhöhte Komplexität in zukünftigen M&A-Projekten. Das ist im Moment ja ein großer Trend, dass sagen wir mal, sehr, sehr viele Unternehmensübernahmen stattfinden. Ist auch gerade Titelgeschichte in der Wirtschaftswoche, in der aktuellen beispielsweise. Und in dem Moment, wo man eben keine solche Integration macht, erhöht es natürlich dann die Schwierigkeiten, wenn eine nächste Übernahme stattfinden wird. Ne? Ist ja auch, um hier nochmal den Link zu schlagen zum Gastvortrag von dem Herrn Henn von der letzten Woche, ist natürlich auch ein Thema hier, dass die These lautet, Wenn wir serviceorientiert aufgestellt sind in unserem Unternehmen, dann kann sowas vielleicht auch leichter realisiert werden, ein solcher Best-of-Breed-Ansatz. Oder wir nehmen den Zusammenschluss der Unternehmen als einen Anlass, um zu einer Neuentwicklung zu kommen, dass wir sagen, und wir machen alles neu oder implementieren neu, um eben zu einer wirklichen optimalen Abdeckung der fachlichen Anforderungen zu kommen und eine optimale, vielleicht, Klammer auf, serviceorientiert, Klammer zu, Softwarearchitektur zu kommen. Das ist natürlich ein hoher, sehr hoher Zeit- und Ressourcenaufwand. Klar, Schulungsaufwand fällt da wahrscheinlich gar nicht mal so sehr ins Gewicht, wenn ich mir die anderen Punkte angucke, oder eben ein erhöhtes Projektrisiko. Was würden Sie vermuten, was in der Praxis vor allen Dingen stattfindet und was wenig bis gar nicht stattfindet? Was wäre so Ihr Gefühl?
Ich vermute, dass besonders dann bei den IT-Systemen, die dahinter umgehen sind, man es bei der Koexistenz belässt und versucht dann mit den Unzulänglichkeiten der Lösung möglichst gut zurechtzukommen. Vielleicht kann man irgendeine Abstraktionsschicht zwischen die beiden Systeme setzen.
Ja, das ist halt
um Daten auszutauschen, wenn da Formatierungsprogramme geschrieben werden. So. Ich glaube, dass vor allem bei großen Unternehmenszusammenschlüssen neue Entwicklungen relativ selten sind. Ja. Mit den ganzen Kosten und Mühen, die mit einer Unternehmenszusammenführung einhergehen, durchgeführt werden. Und ich denke, dass das in der Praxis nicht so häufig
ist. Richtig, ja. Also was in der Praxis sehr, 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 sehr häufig finden, ist die Absorptionsstrategie. Ja. Und zwar in aller Regel natürlich so, das kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass der stärkere der beiden Partner, die zusammengegangen sind, ja, dem kleineren, dem vermeintlich schwächeren, sagen wir mal, seine Lösung entsprechend auf die Nase drückt. Ne? Also der Große setzt den Standard. Ne? Insbesondere dann, wenn man sich eben Synergien erwartet von dem entsprechenden Merger, ne? Dann wird man diese Strategie sehr, sehr häufig fahren. Dieser Parallelbetrieb oder die Koexistenz, wie wir es hier genannt haben, findet man gerade wirklich bei so Konglomerat, ne? Dass man sagt, okay, jeder kocht hier sein Süppchen entsprechend weiter. Obwohl, da hätte man natürlich auch das Potenzial, um da entsprechende Synergien dann vielleicht zu heben, auch in einem Konglomerat natürlich. Ne? Was man natürlich häufig macht zum Konglomerat, ist, dass man gerade die Verwaltungskosten einspart. Ne? Also viele Verwaltungskosten, also viele Verwaltungstätigkeiten werden doppelt und dreifach gemacht. Ne? Und da kann man natürlich auch schön konsolidieren, verwenden wir mal das politisch korrekte Wort für Mitarbeiterentlassungen an der Stelle. Ne? Großes Einsparpotenzial. Was Sie selten finden, wirklich sehr selten, ist dieser Best-of-Breed-Ansatz, ja, dass man eben sagt, aus beiden Welten picken wir uns jetzt sozusagen die schönsten und tollsten Sachen hinaus. Und das ist ja letztendlich auch das, was wir, wenn Sie sich erinnern, bei den Simulationen, ja, rund um das Standardisierungsproblem herausgefunden haben. Da hatten wir ein paar Simulationen gemacht und einer der Ergebnisse war ja, dass in der Regel das optimale Ergebnis darin besteht, in einer vollständigen Standardisierung, ja, oder entsprechend auf die Standardisierung ganz zu verzichten. Und gerade bei diesem Mehrstandardproblem hatten wir herausgefunden, dass es sehr selten die optimale Lösung ist, ja, sozusagen verschiedene Standards zu implementieren, ja. Und das ist so eine Art Bestätigung, da auch, ne, dass man das in der Praxis tatsächlich sehr, sehr selten findet, ne. Aber da müsste man schon ganz spezielle Konstellationen haben, um zu sagen, okay, dieses Best of Breed ist hier sozusagen die beste Alternative für uns, ne. Ja, wie gesagt, nochmal abschließend, SOA wäre so ein Ansatz, um da vielleicht einen Schritt weiterzukommen, diese Integrationsproblematik etwas zu vereinfachen, etwas zu verbessern. Und gerade dieses Thema IT-Integration bei Merger-Projekten ist so wichtig, dass eigentlich fast alle Softwarefirmen, also ob das jetzt die IBM ist oder ob das die SAP ist oder ob das die Software AG ist, es ist immer einer der ganz großen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Motive, Treiber, Argumente, die die sozusagen ihre Werbeschriften oben dran stellen. Schaut an, wie viele Mergers und Acquisitions es gibt, wie teuer die IT-Integration in diesen Projekten sind. Und SOA könnte hier eben eine entsprechende Lösung sein. Aber wir haben das ja schon in der Vorlesung gehört und auch bei dem Gastvortrag vor dem Herrn Henn eben, wo ich auch noch im Nachhinein nochmal sagen muss, da fand ich die Diskussion gerade auch sehr, sehr, sehr gut, weil auch durchaus kritisch. Ne? Das sind natürlich alles bislang noch Thesen, die wir haben, dass SOA dann wirklich den Weg weisen wird und die klasse Lösung sein wird. Und ich hatte vorgestern hatte ich eine Keynote-Speech beim SOA-Kongress der IBM in Stuttgart zu halten. Das hat also sehr viel Spaß gemacht, weil danach unheimlich viel Feedback kam und die Praktiker dort das dann eine sehr, sehr gesunde Einschätzung einfach dieser Sache haben, die das, denke ich mal, so ähnlich sehen wie wir, dass es wirklich eine neue, spannende Technologie, die da auf dem Weg ist, aber die also auch nicht, ich sag mal, da jedes Versprechen kaufen, ja, was da verschiedene Marktforschungsinstitute, Beratungsgesellschaften und letztlich die Anbieter ja auch selbst machen, um sozusagen da die Kunden zu gewinnen. Ja, für heute herzlichen Dank und ja, wir sehen uns nächste Woche. Ne?